Herzlich willkommen heute Abend hier zum Enlighten Next Webcast. Herzlich willkommen aus Frankfurt. Mein Name ist Katrin Karnet und wie ihr sie in der Einladung gelesen habt, ist mein Co-Host, mein Co-Gastgeber Tom Steininger heute mein Gast hier. Und er ist heute hier als Dr. Tom Steininger. Und ich freue mich sehr, Tom, dass du heute hier der Gast bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, hier mal der Gast zu sein. Schönen guten Abend.
Ja, und zwar wird Tom heute als Gast hier sein, als Philosoph. Er hat schon eigentlich von Jugend an ein großes Interesse gehabt an den Zusammenhängen zwischen Bewusstseinsentwicklung und Gesellschaftsentwicklung. Hat dazu in Wien studiert, wenn ich richtig bin, ja?
Ja.
Und hat sich sehr, sehr viel mit Philosophen, Entwicklungsforschern, verschiedenen Modellen beschäftigt, unter anderem auch Ken Wilber sehr, sehr früh kennengelernt. Er ist schon 1984 auf ein Buch von Ken Wilber gestoßen, was mich sehr beeindruckt hat. Und ich glaube, Tom, du wirst dich vielleicht selber noch eingehender jetzt vorstellen können, ein bisschen deine Biografie überleiten zu unserem Thema dieser neuen Serie, die wir jetzt hier heute beginnen. Das Thema, was ist höhere Bewusstseinsentwicklung? Und wie ist da, einfach wird uns Tom heute hier eine Einleitung geben und diese Serie werden wir dann auch mit weiteren Gästen über die nächsten Wochen fortsetzen. Dann würde ich gerne das Wort an dich geben.
Danke. Diese Einleitung werden wir ja sicher im Gespräch machen. Und die Idee, dieses Gespräch zu führen, kam wirklich davon, dass wir jetzt eine Serie machen wollen über höhere Bewusstseinsentwicklung. Und das hat auch damit zu tun, und davon werden wir auch später noch sprechen, dass wir im Rahmen des Discovery Cycle von Enlighten Next uns sehr konkret mit höherer Bewusstseinsentwicklung beschäftigen wollen, wie man das entwickeln kann, wie man das fördern kann und auch wie man das messen kann. Und das ist einer unserer ehrgeizigen Projekte von Enlighten Next. Und darüber werden wir in der nächsten Stunde sicher noch einiges reden. Vielleicht jetzt noch ganz kurz. Du hast mich vorgestellt als Philosoph. Das stimmt, ich habe in Wien Philosophie studiert und bin eben 1984 über Ken Wilber gestolpert. Das war damals für mich eine große Befreiung, weil ich schon vorher an spirituellen Themen sehr stark interessiert war, eher aus der Philosophie und aus der Gesellschaftstheorie kommend, aber sehr oft das Denken vermisst habe. Und da war auf einmal jemand, der wirklich denken konnte. Und das war wirklich eine ganz spannende Sache. Und ich glaube auch und bin auch stolz darauf, dass ich wahrscheinlich einer der ersten, wenn nicht die erste Dissertation mit einem Ken Wilber-Hintergrund im deutschen Sprachraum damals geschrieben habe. Und es ging, und das war das, was so faszinierend war, um Bewusstseinsentwicklung in einem gesellschaftlichen Kontext, weil Ken Wilber einer der ersten war, der zumindest den ich gelesen habe, der hier wirklich in einem spirituellen Kontext versucht hat, wissenschaftlich zu fassen, wie sich Bewusstseinsentwicklung sowohl im einzelnen Individuum als auch in der ganzen Menschheit entwickelt.
Ja, und ich glaube, du hast jetzt schon das angeschnitten, was ich vielleicht noch ein bisschen mehr spezifizieren möchte, den Unterschied zwischen Entwicklung selbst und Bewusstseinsentwicklung. Weil als ich über dieses Thema auch nachdachte, kamen mir alle möglichen Felder in den Sinn, wo man sich entwickeln kann. Und was ist jetzt wirklich das Spezielle an Bewusstseinsentwicklung?
Ist auch eine ganz wichtige Frage, weil sie sehr leicht übersehen wird, weil über Entwicklung zu reden ist eigentlich etwas Selbstverständliches. Über Bewusstseinsentwicklung zu reden, ist viel weniger selbstverständlich, als man im ersten Augenblick meint. Und es ist auch etwas sehr, sehr Kurzes, dass wir als Menschen überhaupt so etwas wie Bewusstseinsentwicklung in den Blick bekommen haben. Wenn man so nachschaut oder nachliest, wie noch vor 200 Jahren Kinder gesehen wurden, war uns Menschen überhaupt nicht klar, dass Kinder vielleicht ein anderes Bewusstsein haben als wir Erwachsene. Also wenn man mittelalterliche Literatur, aber auch noch früh aufklärerische Literatur eigentlich bis ins 19. Jahrhundert hinein liest und schaut, wie Kinder in der damaligen Wissenschaft reflektiert wurden, waren das einfach kleine Erwachsene, die dünner waren als wir, weniger gebildet waren als wir, aber im Prinzip die gleiche Subjektivität hatten. Dass es einen Unterschied gibt zwischen einem kindlichen Bewusstsein und einem erwachsenen Bewusstsein, verdanken wir der tiefen Psychologie, angefangen mit Sigmund Freud und vor allem mit Jean Piaget, ein Schüler von Sigmund Freud, ein Schweizer Schüler, der in Genf gelehrt hat und der eigentlich einer, wenn nicht der Vater der Entwicklungspsychologie ist.
Vielleicht, du hast ja jetzt schon noch zwei Größen angeschnitten, vielleicht ist es auch ganz interessant, einfach ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, so was haben die denn erforscht? Wie kann man das eigentlich messen? Also wir sprechen ja einmal darüber, dass es so etwas gibt, wie Entwicklung von Bewusstsein, und das Zweite, was du auch schon angeschnitten hast, ein ehrgeiziges Projekt, man will versuchen, das zu messen.
Vielleicht noch, bevor wir zum Messen gehen, weil das Messen ist sozusagen dann das letzte Stadium, wo man dann noch auf die Idee kommt, das Ganze auch noch messen zu können, dass man überhaupt Unterschiede macht. Und vielleicht, wenn man es jetzt nicht an Piaget festmacht, weil sein Schüler Kohlberg, der ein amerikanischer Schüler von Piaget ist, hat es in Begriffe gefasst, die vielleicht leichter zugänglicher sind als die Begriffe, wobei beide ein bisschen etwas Unterschiedliches als Forschungsprojekt hatten. Also Piaget war vor allem interessiert an der kognitiven Entwicklung von Menschen, also unsere Denkentwicklung. Er sprach einfach von prärationalen, rationalen und konkret rationalen Entwicklungsstufen, also wie sich unser Denken entwickelt. Demgegenüber hat Kohlberg vor allem die moralische Entwicklung hier in seinen Vordergrund gestellt und hat gesehen, dass sich kleine Kinder noch nicht einmal konventionell an eine Moral halten. Kleine Kinder sind einfach sehr impulsiv. Es gibt noch keine Konventionen. Mhm. Ich mag's oder ich mag's nicht, und wenn ich mag, schrei ich. Erziehung hat sehr viel mit dem Vermitteln von Konventionen zu tun, und ab einem gewissen Alter internalisieren wir Konventionen, entwickeln so etwas wie ein konventionelles Bewusstsein. Das kann ein konventionelles Bewusstsein in meinem kleinen Freundeskreis sein oder in einer ganzen Kultur sein, aber ich weiß, was unsere Konventionen sind, und ich halte mich danach. Und dann, das ist das Spannende auch, was Kohlberg entwickelt hat, weil er schon in den 50er, 60er Jahren, also am Anfang auch der Postmoderne, geforscht hat, gibt es Leute, die ganz bewusst nicht zurückgehen unter ein konventionelles Bewusstsein, sondern über dieses konventionelle Bewusstsein hinweggehen und auch ein transkonventionelles Bewusstsein entwickeln, das heißt ganz bewusst auch Regeln brechen. Hm. Und da gibt es auch ganz spannende Beispiele, wie wenn jemanden auf der Straße trifft und ob er jemanden hilft oder nicht hilft, gibt es so Forschungsprojekte von präkonventionellen Verhalten von Leuten, die einfach nur dann helfen, wenn es im eigenen Interesse ist. Mhm. Und die einfach, wenn es in meinem Interesse ist, helfe ich, und sonst helfe ich nicht. Und dann gibt es Leute, die sind einfach sehr moralisch und helfen, einfach weil es die Norm ist. Und dann gibt es aber Leute, und das ist ein Bewusstseinssprung, die sagen, das ist vielleicht in einer gewissen Situation, obwohl es die Norm ist, zu helfen, vielleicht das Richtige ist, nicht zu helfen, weil der, dem man hilft, eigentlich nicht geholfen werden soll.
Ah.
Weil das der Falsche ist, oder weil es ihm vielleicht mehr hilft, weil er ihm nicht hilft. Aber da ist ein Bewusstseinssprung drinnen, das überhaupt so sehen zu können, dass die Konvention nicht hilfreich ist, sondern dass man die Konvention brechen muss, nicht wenn man zurückgeht in reine Ich-Impulse, sondern weil man mehr in die Perspektive hineinbekommt als rein die Konventionen.
Ah, das ist spannend, weil ich glaube, hier kommt dann auch schon dieser Zusammenhang mit raus, dass diese inneren Impulse, wenn wir jetzt hier über das Helfen sprechen, der Impuls zu helfen, in einem unterschiedlichen kollektiven Kontext unterschiedlich benutzt werden kann, weil es ist ja ein Impuls, den ich umsetze. Und bei dem einen ist es einfach nur wie ein Instinkt, helfen ist helfen und egal wie. Und das andere schließt schon mehr mit ein, sieht die Konsequenzen in die Zukunft. Wenn ich hier helfe, dann.
Und hat auch eine größere Perspektive. Also man kann es einfach so sagen, präkonventionelles Verhalten ist letztendlich, wenn man es ganz zurückführt, einfach instinktives Verhalten. Das, was uns unsere Instinkte sagen, mache ich. Und die Instinkte sind so, wie sie sind. Konventionelles Verhalten ist in der Lage, Instinkte zu durchbrechen und eine Moral zu entwickeln. Das ist gut und das ist böse. Und wir haben ganze Kulturen entwickelt. Unsere Hochkulturen, die großen traditionellen Hochkulturen, waren Entwicklungen von Konventionen, wo wir in der Lage waren, so etwas wie Blutrache hintanzustellen, weil wir gesehen haben, das ist nicht gut. Und haben dadurch ganz starke Traditionen entwickelt, mit ganz starken Moralvorstellungen. Das sind jeweils die großen Religionen gewesen, aber die auch sehr stark dogmatisch verkrustet waren, ab einem gewissen Zeitpunkt. Und dann hat es Leute gegeben, die gesagt haben, okay, das ist spannend, das ist wichtig, dass es solche Konventionen gibt, aber manchmal funktionieren sie nicht. Ich brauche eine größere Perspektive auf das, was richtig ist. Und nur die Konvention zu befolgen, ist nicht immer das Schlauste. Und zu sehen, das ist ein Bewusstseinszuwachs und nicht ein weniger an Bewusstsein. Und wenn man das so ein bisschen sich anschaut, sieht man, da ist wirklich eine Bewusstseinsentwicklung drinnen, weil es aus einem, man kann sagen, aus einem größeren Innenraum gesehen wird, was richtig und was falsch ist.
Also so wie du das beschreibst, hat Bewusstseinsentwicklung ja immer etwas damit zu tun, aus etwas Altem herauszubrechen. Und einen gewissen, es braucht Individuen, die an einem gewissen Level schon wieder weiterentwickelt sind. Und wie passiert das? Wie passiert dieser Moment des Umbruchs, dass es wirklich Menschen dann gibt, die sich fragen, macht es Sinn, jetzt noch so zu reagieren oder ist da etwas anderes? Ist da ein Zusammenhang? Siehst du da den Zusammenhang zwischen dem, was Menschen miteinander teilen? Passiert das in einem Individuum allein oder ist das etwas, was in einem kollektiven Prozess passiert? Ich glaube, das ist ja auch das, was wir uns in Enlighten Next viel fragen. Ja. Was ist der Zusammenhang zwischen dem Erwachen eines Individuums zu höheren, komplexeren Strukturen oder auch was eben das integrale Modell uns zeigt, wie man sich integral entwickelt und dem kollektiven?
Genau.
Entwicklung.
Das ist auch vielmehr eigentlich meine Fragestellung, weil ich bin ja eigentlich nicht Psychologe. Ich bin ja eigentlich Philosoph und bin eigentlich von meiner Forschungsarbeit, die ich damals mit Ken Wilber gemacht habe, viel mehr an den gesellschaftlichen Entwicklungen interessiert gewesen, als an den individualpsychologischen Entwicklungen. Und von einer gesellschaftlichen Blick, vom gesellschaftlichen Blickwinkel aus kann man ganz klar sehen, dass sich höhere Bewusstseinsformen immer aus den Widersprüchen der alten Bewusstseinsformen heraus entwickelt haben. Man kann das, wenn man so einen ganz kurzen Exkurs durch die Menschheitsgeschichte macht, sagen, dass wie sich das menschliche Bewusstsein so im Stammesbewusstsein entwickelt hat, was im Prinzip einmal ein Kollektivbewusstsein war, wo es kein Ich gegeben hat, dass einfach dadurch, dass wir angefangen haben, Bewusstsein anzuhäufen, irgendwann irgendjemand, ich sage das natürlich jetzt ganz archetypisch, so ist es natürlich nie passiert, auf die Idee gekommen ist, eigentlich kann man auch was anders machen, als immer nur die Tabus und die Riten des Stammes befolgen. Ich kann auch Eigeninitiative ergreifen. Und das war ein Bewusstseinssprung, schlicht und einfach, weil wir zu bewusst geworden sind, um nur den Tabus und den Riten des Kollektivs zu folgen, sondern wir sind in der Lage geworden, individueller zu reagieren. Und das war die Geburt des Kriegerbewusstseins.
Darf ich dich hier kurz unterbrechen? Denn die Riten an und für sich und die Gesetze innerhalb der Stämme haben sich ja wahrscheinlich auch entwickelt, dadurch, dass sich auch äußere Umstände verändert haben.
Da gehst du natürlich schon ganz weit zurück.
Okay.
Und da wird es schon sehr so spekulativ, weil hier wir sind schon sozusagen in der Früh-Früh-Geschichte, im Übergang vom wirklich der Vorgeschichte des Menschseins, dem Beginn des Menschseins, also der Übergang vom Tierischen zum Menschlichen, also der Geburt des Bewusstseins überhaupt. Und was du ansprichst, ist einfach der Übergang vom rein instinktiven Verhalten zu einem Bewusstseinsverhalten. Das heißt, dass ich mir nicht nur, wie es im tierischen Bewusstsein schon möglich ist, mir Dinge bewusst bin, sondern, und das ist ja genau das, was den Übergang zum Menschlichen definiert, ich mir anfange, bewusst zu sein, dass ich mir bewusst bin. Das ist der Unterschied zwischen tierischen und menschlichem Bewusstsein, wo immer man diesen Unterschied jetzt ansetzt, ob man jetzt darüber diskutiert, dass die Delfine das vielleicht auch haben, das ist eine andere Fragestellung. Aber irgendwo gibt es diesen Übergang von einfach nur sich Bewusstsein etwas, ein Hund ist sich von etwas bewusst, aber ein Hund ist sich nicht bewusst, dass er sich dessen bewusst ist.
Ja, verstehe.
Und durch das Bewusstsein und durch das Entwickeln von Sprache können wir anfangen, anders mit der Umwelt umzugehen als rein durch Instinkte. Wir können gemeinsame Gewohnheiten entwickeln, die sprachlich vermittelt sind. Mhm. Und das sind primär die Rituale und die Tabus.
Ja.
Und das ist der Anfang des klaren Bewusstseins. Und ich verwende hier die Begrifflichkeit von Steve McIntosh, einem integralen Theoretiker, einfach weil es eine schöne, anschauliche Begrifflichkeit ist, dieses klaren Bewusstsein als die erste Bewusstseinsstufe. Mhm. Und der Ausbruch aus dem klaren Bewusstsein ist einfach, weil das klare Bewusstsein zu eng wird. Oder anders ausgedrückt, weil das Bewusstsein zu weit wird.
Ah ja, das ist schön gesagt.
Auf einmal merkt man, dass mehr möglich ist, als nur diese Riten und Tabus. Und dann hat sich dieses Kriegerbewusstsein, ist ja zu einer gewissen Zeit wirklich das dominante Bewusstsein der Menschen geworden. In verschiedenen Kulturbereichen kann man das überall beobachten. Das Problem damit ist, dass es eine unheimlich kriegerische Zeit geworden ist, weil hier Dominanz, Kriegerverhalten zur dominanten Verhaltensform geworden ist. Also Dominanz, Unterordnung, dieses Genghis Khan-Verhalten. Und die Widersprüche dieser Bewusstseinsstufe war genau dieser permanente Kriegszustand. Mhm. Und das menschliche Bewusstsein ist irgendwann einmal auf den Punkt gekommen, wir müssen irgendwie mit diesem permanenten Kriegszustand umgehen. Mhm. Und das ist natürlich jetzt auch nie so passiert, wie ich es jetzt sage, aber ich sage es einfach mal so vereinfacht, weil letztendlich hat es doch so ungefähr eine Logik gehabt. Wir brauchen etwas, was uns als Menschheit zusammenhält. Das sind absolute Werte. Ein gemeinsames Wissen, was richtig und was falsch ist. Und das waren die Geburt der Hochreligionen, die, egal ob sie jetzt Buddhismus oder Christentum oder Islam waren, eine gemeinsame Wertestruktur uns gaben, wo wir eine Gemeinsamkeit finden konnten, die das Kriegerbewusstsein zähmen konnte. Mhm. Und insofern war es ein höheres Bewusstsein als das Kriegerbewusstsein, aber kein niedriges Bewusstsein. Es war wieder ein Wir-Bewusstsein, aber es war nicht das Wir-Bewusstsein des Stammes, sondern es war ein Wir-Bewusstsein, das auf Normen basiert ist, auf einer höheren Bewusstseinsform. Und wieder vereinfacht gesagt, das ist eine Zeit lang gut gegangen, bis wir drauf gekommen sind, das ist eigentlich alles sehr dogmatisch. Mhm. Und die entwickelte menschliche Intelligenz, die entwickelte Fähigkeit, Ursache und Wirkung zu erkennen, die sich immer weiter entwickelnde Sprache, ist draufgekommen, dass einfach diese dogmatischen Rahmen nicht wirklich der Weisheitsletzter Schluss sind, sondern dass wir hier vielleicht mit Vernunft, mit Argumenten, mit auch mit List weiterkommen. Mhm. Und das könnte man, wieder vereinfacht gesagt, sagen, war die Geburt der Moderne, die Geburt von Demokratie, Geburt von Marktwirtschaft. Und die Widersprüche von dieser Bewusstseinsstruktur, die mit Kapitalismus, Ausbeutung, um ein paar so Stichworte zu nennen, dann die Gegenreaktion gebildet haben, dessen, was dann unsere ganze postmoderne Kultur geworden ist. Aber zu sehen, es ist eine Bewusstseinsentwicklung. Und wir waren uns früher noch nicht klar, dass hier sich nicht nur die äußeren Strukturen entwickelt haben, sondern dass wir uns als Menschen, unsere Art und Weise, wie wir die Welt sehen, entwickelt hat.
Ja.
Und dann ist natürlich die spannende Frage, wenn es wirklich diese Entwicklungslinie gibt, von früher bis jetzt, wo geht die weiter?
Mhm. Und dir folgend wird mir auch bewusst, dass rückblickend wir jetzt, wie du es eben auch gesagt hast, man sieht da als eine Entwicklungslinie, du hast auch schön das Wort Entfaltung genommen, hier möchte sich immer etwas entfalten, es wird immer, die Perspektive wird weiter, es schließt auch wieder mehr ein, es ist dieses Prinzip von Integration. Die Menschen damals haben das ja nicht erkannt. Sie haben ja hauptsächlich auf äußere Umstände reagiert. Der Moment, an dem wir jetzt hier sitzen zusammen, ist ja wirklich eine Reflexion darüber, dass sich nicht nur die äußeren Umstände verändert haben, sondern da ist etwas, was sich, wie du gesagt hast, entfalten will. Es ist Bewusstsein, es ist etwas, was auf die Sachen reagiert, auf die äußeren Umstände reagiert, was aus einer Innerlichkeit kommt. Mhm. Und wir uns dessen jetzt bewusst werden, und also Andrew Cohen, mit dem wir ja arbeiten, darüber spricht, dass wir hier an einem Punkt sind, wo bewusste Evolution stattfinden kann. Mhm. Und ich glaube, darüber hast du gerade eben gesprochen, dass wir an diesem Punkt sind.
Genau.
Und vielleicht auch das ein Ausdruck davon ist, was diese Frage nicht beantwortet ist, aber wo hinweist zu unserer Frage, was ist höhere Bewusstseinsentwicklung?
Genau. Ja.
Ich glaube, du hast es gerade wirklich gut beschrieben, dass man hier jetzt verstehen kann, wir sind an einem ganz wichtigen Punkt in der Zeit, wo wir Bewusstsein und Entwicklung anfangen können, wirklich zu verstehen.
Nee, das hast du, glaube ich, richtig auf den Punkt gebracht. Weil es ist ein spannender Zeitpunkt. Wir werden uns des Prozesses selbst bewusst. Merken, Moment mal, was hier passiert ist, ist auch ein Entfaltungsprozess vom Bewusstsein. Und dann kann man einfach nachforschen, was entfaltet sich denn hier überhaupt. Und Leute wie Piaget, Kohlberg, Habermas hat hier auch seinen Beitrag geleistet, aber eben auch Ken Wilber, haben hier wirklich Pionierarbeit geleistet, das wirklich verstehen zu lernen. Aber in dem Augenblick, in dem wir es verstehen lernen, passiert etwas, was eigentlich nicht vorgesehen war. Nämlich die Spielregeln ändern sich.
Mhm.
Weil in dem Augenblick, in dem sich der Prozess selbst bewusst wird, entwickelt er sich anders. Wie du vorher gesagt hast, vorher war es sozusagen etwas wie eine unbewusste Evolution.
Ja.
Und die Logik war einfach, wie sich Bewusstsein entwickelt, dass sich unbewusst entwickelt. Aber in dem Augenblick, in dem es sich selber im Spiegel sieht, funktioniert das Spiel anders. Es funktioniert nur mit Bewusstsein. Und an der Stufe sind wir. Und wir sind gerade dabei herauszufinden, was heißt das eigentlich. Weil die Stufe ist neu.
Ganz genau. Und da kommen wir noch eine Sache dazu, dass wir bislang auch ja sehr viel darüber reflektiert haben, oder sehr viel ist auch noch übertrieben, aber in den letzten 40, 50 Jahren sehr stark über die Entwicklung und die Bewusstseinsentwicklung des Individuums eigentlich reflektiert haben. Was ist meine persönliche Entwicklung? Wie erlange ich eine spirituelle Freiheit, mehr Tiefe, mehr Zugang zu meinem inneren Erfahrung? Und du hast eben schon über den Prozess gesprochen. Und ich habe gestern eine kurze Präsentation gegeben über das, was wir in Enlighten Next den Discovery Cycle nennen, den wir ja hier auch schon öfter erwähnt haben, wo wir genau auch über eine ähnliche Sache gesprochen haben, was das ist, dass man anfängt, sich als der gesamte Prozess zu erkennen, in dem Bewusstsein und Kultur miteinander sich entwickeln. Und die Frage, die da sehr, sehr häufig dann auch auftaucht bei Zuhörern, was ist denn der Zusammenhang hier zwischen der Entwicklung des Individuums und warum reden wir hier von Kollektiv und warum reden wir hier so viel von Intersubjektivität? Und vielleicht kannst du dazu noch mal kurz auch was sagen.
Ich meine, du schneidest natürlich auch ein riesiges Themenfeld an. Eine sehr kurze Art und Weise, darauf einzugehen, würde ich sagen, man könnte die ganze Bewusstseinsgeschichte von den Anfängen von der Menschheit bis zu dem jetzigen Zeitpunkt auch, um mit C.G. Jung zu sprechen, als Individuationsprozess bezeichnen. Mhm. Das heißt, als ein Prozess, in dem wir mehr und mehr und mehr uns bewusst werden, dass wir ein Individuum sind. Und die Entwicklung ist jetzt so, dass wir in unserer Postmoderne mehr denn je uns dieser Tatsache bewusst sind, und das ist eine riesige Kulturleistung, dass wir einfach nicht nur Teil von irgendeinem Kollektiv sind, nicht nur ein Teil von irgendeinem Stamm sind oder von einer Glaubensgemeinschaft, sondern selbst entscheidungsfähige und dadurch auch zur Entscheidung genötigte Individuen. Aber gleichzeitig zu sehen, was für ein Entfremdungsprozess die Schattenseite dieses Prozesses war, dass wir mehr und mehr auch vergessen, dass wir Teil eines großen Ganzen sind und dass sich Bewusstsein nie allein entwickelt, sondern nur im Miteinander.
Ja.
Und dass wir jetzt anfangen, ohne zu vergessen, dass wir Individuen sind, dass wir nicht nur Individuen sind, sondern dass sich Bewusstsein auch transindividuell im Intersubjektiven sich eigentlich entwickelt. Und dass die neuen Bewusstseinsstufen vielleicht hier eine gewisse Umkehrung dieses Individuationsprozesses sind. Nicht in dem Sinn, dass die Individuation verloren geht, sondern in dem Sinn, dass das, was verloren ging, jetzt wieder mit aufgegriffen wird auf einer höheren Ebene.
Und vielleicht ist das jetzt auch ein Moment, wo wir übergehen können zu dem Punkt, wie will man so etwas messen, wie kann man so etwas messen, was gibt es da für schon Beispiele von Menschen, die daran arbeiten?
Erstens mal gesagt, es gibt hier auch verschiedene Ansätze, wie man höheres Bewusstsein versteht. Mhm. Und wenn man es zurückbringt auf die Unterscheidungen von Kohlberg, also dieses präkonventionell, konventionell und postkonventionell, dann kann man verstehen, dass hier immer eine höhere Form von Komplexität mit im Spiel ist, dass Menschen in der Lage sind, mit einer höheren Komplexität umzugehen. Und diese höhere Komplexität, die zeigt sich zum Beispiel auch in der Art und Weise, wie sie mit Sprache umgehen können. Und es gibt die Susanne Kuckreuter, eine Schweizerin, die jetzt in Boston am MIT lehrt und die auch in dieser Entwicklungslinie ist von Piaget, auch eine Entwicklungspsychologin, die hat einen eigenen Sprachtest entwickelt und einen weiterentwickelt. Der nennt sich Sentence Completion Test, wo sie eine wissenschaftliche Methode entwickelt hat, Leute Sätze zu Ende sprechen zu lassen und dann die Satzstrukturen sich anzusehen, die die Leute verwenden und dadurch den Fokus, den die Leute einnehmen, wahrnehmen zu können und messen zu können. Mhm. Und hier in der Fähigkeit des Umgangs mit höherer Komplexität, aber höherer Komplexität und höherer Integration in einem. Es gibt eine höhere Komplexität, wo alles auseinanderfällt, wo ich einfach schizophren werde.
Right. Ja.
Aber es gibt eine höhere Komplexität, die gleichzeitig eine höhere Integration ist.
Ja.
Susanne Kuckreuter hat das einmal in einem Seminar, das ich gemeinsam mit ihr gemacht habe, wie wir unseren Kurs in Amerika, diesen Conscious Evolution Kurs gemacht haben, schön auf den Punkt gebracht, indem sie unterschieden hat zwischen der Einfachheit vor der Komplexität, die Komplexität und die Einfachheit nach der Komplexität.
Ja.
Und die gesagt hat, die Einfachheit vor der Komplexität, das ist einfach Naivität. Komplexität selber ist immer in Gefahr auseinanderzufallen. Aber es gibt etwas wie diese Einfachheit, die Komplexität gemeistert hat. Und das ist höheres Bewusstsein. Und das kann sich auch sprachlich ausdrücken und das kann auch gemessen werden.
Wow. Das macht total Sinn. Ist total einleuchtend. Und ich glaube, das ist auch das, wo wir gerade eigentlich stehen, weil wir merken, es wird immer und immer komplexer. Man merkt, man hat nur so und so viel Bandbreite, was man aufnehmen kann. Was müssen wir dann entwickeln, um mehr und mehr Komplexität wirklich in dieser nicht naiven Einfachheit verarbeiten zu können, sondern erfassen zu können und dabei nicht zu zerbrechen? Das ist genau die innere Erfahrung, ich glaube, die wir alle haben.
Die Susanne Kuckreuter hat genau diesen Zusammenhang mit einem schönen Zitat auch gekrönt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wen sie hier zitiert hat. Das war in England, ein Amerikaner, das Zitat auf Englisch, aber wenn man es jetzt auf Deutsch rückübersetzt, heißt es ungefähr so, ich geb keinen Pfennig für die Einfachheit vor der Komplexität, aber ich gebe ein Königreich für die Einfachheit nach der Komplexität. Und wenn man sich das einfach verinnerlicht, dieses Zitat, ich finde es ein wahnsinnig schönes Zitat, dann sieht man auch, dass da eine spirituelle Dimension drinnen ist.
Ja.
Dann kann man intuitiv auch nachvollziehen, dass hier eine spirituelle Dimension mit anschwingt. Diese Einfachheit, die Komplexität nicht verleugnet, sondern diese gemeistert hat.
Das ist sehr schön. Ich kann hier nochmal auch ein Zitat wieder reinbringen, also weil ich ja besonders jetzt eben mit Andrew Cohen arbeite und Andrew dazu sagt, Einfachheit kann Komplexität kann die Einfachheit nicht sehen, aber Einfachheit kann Komplexität sehen. Und das sagt es genauso aus.
Genau. Da meint er natürlich die Komplexität nach der Einfachheit.
Genau.
Die Einfachheit nach der Komplexität. Das ist jetzt noch durch. Jetzt werden wir zu komplex.
Das stimmt. Aber beide Sätze, wenn man sie sich einfach langsam auf der Zunge zergehen lässt, haben gleich sie berühren gleich etwas in uns. Und ich glaube, das ist dieses Erwachen zu dieser Spiritualität. Wir haben eine Resonanz dazu.
Und vielleicht ist es auch ein guter Zeitpunkt, jetzt darauf einzugehen, dass wir wirklich Innenleiten Next dieses ehrgeizige Projekt haben, Bewusstseinsentwicklung fördern zu wollen. Also diese ganze Discovery Cycle ist eigentlich angedacht als ein Mittel, um ganz bewusst ein Medium zu finden, um Bewusstseinsentwicklung wirklich möglichst unterstützen zu können, dass es wirklich sich möglichst rasch entwickeln kann. Es wirklich möglichst rasch zur Entfaltung kommen kann. Und gleichzeitig wollen wir das aber auch nicht in so einem esoterischen Larifari-Raum belassen, sondern wir wollen das auch wirklich messen. Das heißt, ein wichtiger Bestandteil dieses Discovery Cycle ist ja jetzt dieses Retreat, das wir im Sommer in Italien machen werden, dieses Sein und Werden Retreat. Und dort werden wir in Zusammenarbeit mit Bewusstseinstheoretikern, mit Entwicklungspsychologen, die hier Tests wirklich entwickelt haben, verschiedene Tests von spiritueller Intelligenz, von Tests, die aus Spiral Dynamics kommen, also von Don Becks theoretischen Ansatz, die hier versuchen, und wir werden einfach Fragebögen ausgeben, wissenschaftlich wirklich fundierte Fragebögen, die vor diesen 3 Wochen und nach diesen 3 Wochen Messungen machen werden. Und natürlich ist es ein, sagen wir mal, waghalsig ehrgeiziges Projekt, innerhalb von 3 Wochen einen messbaren Weiterentwicklung vom Bewusstsein feststellen zu können. Wir werden mal sehen, wo wir hinkommen. Wir wollen auch parallel dazu eine Langzeitstudie machen, wo wir 25 Leute, die in verschiedenen Graden mit der Arbeit von den Leuten Next involviert sind, über 3 Jahre begleiten und hier wirklich sehen, was sich hier in einer seriös wissenschaftlichen Art und Weise an Bewusstseinsentwicklung darstellen lässt, weil so das Selbstverständnis von den Leuten Next, wir wollen wirklich eine Arbeit leisten, die zu einer messbaren Bewusstseinsevolution führt.
Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Projekt, weil auch ich glaube auch, dass durch die Möglichkeit, die wir haben, das mit Experten hier zusammenzuarbeiten und messen zu lassen, gut, aber dass da auch eine Erweiterung der Sichtweise auf Bewusstseinsentwicklung möglich ist. Weil wir arbeiten ja in einem ganz bestimmten Kontext, wirklich dem spirituellen Kontext. Und wenn man einfach auch anschaut, all die Entwicklungslinien, wie Ken Wilber sie auch beschreibt, die ja alle damit reinspielen in unsere Entwicklung. Also was wird da rauskommen, wenn wir hier an Menschen arbeiten, die den Fokus, und wie eben auch Susanne Kurk-Reuter gesagt hat, sie hat gemessen, wo ist der Fokus der Menschen. Und wir haben hier eine Auswahl von Menschen, die wirklich den Fokus auf Bewusstseinsentwicklung richten. Wo geht das hin? Also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Wir haben alle keine Ahnung, was dabei rauskommt und sind sehr gespannt. Und auch, dass wir ja wirklich eingeladen wurden dazu oder mehr oder weniger angestoßen wurden, sind das zu tun, von Menschen, die sich eben auf diesen Feldern bewegen und die einfach ein besonderes Interesse haben, hier auch viel statistischer an die Sache ranzugehen und mit Methoden ranzugehen, als wir das bisher gemacht haben. Ja.
Und vielleicht auch einfach das Projekt auch so zu benennen, in dem Ehrgeiz, den wir hier haben, nämlich hier wirklich auch so etwas wie Spiritualität und Wissenschaftlichkeit vereinbar zu machen. Weil normalerweise ist man entweder spirituell oder wissenschaftlich, und wissenschaftlich heißt eigentlich so materialistisch wissenschaftlich das Geistige eigentlich negierend. Und wir glauben, dass man hier weitergehen kann und dass man diese zwei Dinge verbinden kann. Und wir wollen hier auch den empirischen Beweis dafür liefern.
Schön. Danke, Tom. Vielleicht ist es ja auch ein Moment, die Telefonleitung zu öffnen für Fragen von euch an Tom, hier heute ganz speziell im Studio. Und dann werde ich das mal aufdrehen. So, wer jetzt am Telefon sich zugeschaltet hat oder noch zuschalten möchte, ich sage hier eben nochmal die Telefonnummer durch. Das ist die 001-219-509-8 und dreimal die 2. Und der Zugangscode 529500 und die Raute-Taste. Und wir freuen uns hier sehr über eure Beiträge. Ich habe von einigen gehört, dass es auch ein bisschen eine Schwelle ist, sich vom Webcast zu dem Telefon zu begeben. Es ist trotzdem innerhalb von einer ganz kurzen Zeit, habt ihr euch eingewählt, versucht es einfach. Wir freuen uns.
Wir sind uns gerade nicht sicher, ob uns die Technik nicht im Stich gelassen hat.
Wir mal schauen, noch einen kurzen technischen Check hier machen, aber es sollte eigentlich frei sein, die Leitung. Tom, du hattest vorhin noch einmal über ein Beispiel mir berichtet, über einen jungen Mann, der selbst auch schon ein System erschlossen hatte, das sehr spannend war mit seinen 20 Jahren, was es heißt, Entwicklung zu messen. Vielleicht magst du uns das noch kurz erläutern als Beispiel.
Das war natürlich eher ein Beispiel auch dafür, dass so etwas auch schief gehen kann. Dieser junge Mann, der in New York studiert und auch in der Tradition von Piaget und Gilligan, ist gerade dabei, einen Sprachsyntax-Test für Bewusstseinsentwicklung zu entwickeln. Und er hat interessanterweise hier eine Frage in seinem Test drinnen gehabt, wo er die Leute gefragt hat, wo er geschaut hat, welche Worte die Leute in ihren...
Okay, danke. Entschuldigung, Tom, ich habe eben die Nachricht bekommen, dass die Zuhörer uns hören, aber wir sie nicht hören können. Wollen wir nochmal schauen, was das hier an der Technik ist. Ah!
Okay. Hallo Katrin?
Ja, jetzt hören wir. Ja,
wir halten uns hier munter und ich schicke und SMS, damit du weißt. Wir hören euch, aber ihr uns nicht.
Ja, wunderbar, danke.
Vielleicht ganz kurz diese Geschichte noch zu Ende, damit sie nicht so stehen bleibt. Das hat einen Test entwickelt, wo er einfach die Sprachstruktur angeschaut hat und an dieser Sprachstruktur gemessen hat, welche Bewusstseinsstufe Menschen haben. Und einer der Tests in der Sprachstruktur war, wenn Leute das Wort System verwenden, war es ein Ausdruck einer sehr hohen Bewusstseinsstruktur, weil normalerweise System erst ab einem gewissen Bewusstseinslevel überhaupt im Sprachschatz häufig vorkommt. Nun hat dieser junge Mann ein Kind auch diesen Sprachtest machen lassen, einen Fünfjährigen, und der hat ganz sensationell hoch abgeschnitten. Und dann ist man später drauf gekommen, der Vater dieses Kindes ist ein Systemtechniker und hat deswegen das Wort System einfach schon als Fünfjähriger total in seinem Sprachschatz gehabt. Das heißt, solche Tests können Tricke sein, solche Tests müssen auch wissenschaftlich abgesichert sein, damit sie wirklich
funktionieren. Man kann jetzt den Tom nicht verstehen.
Jetzt bist du ganz weit weg, Tom.
Ja, sehr schlecht.
Okay.
Auch im Internet kann man ihn nicht hören.
Okay, ich glaube, jetzt ist es wieder besser.
Jetzt ist gut, ja.
Ja.
Okay. Okay, aber ich würde trotzdem jetzt zu den Fragen kommen wollen, jetzt wo wir uns hören können. Wer hat denn hier einen Wortbeitrag?
Also Christi, ich habe eine Frage in Bezug auf dieses Messbare und die Qualität. Mhm. Weil so aus der Anthroposophie her kennt man höhere Bewusstseinszustände jetzt natürlich weniger im Kollektiven, sondern im Persönlichen ist immer angeschaut, aber weniger sprachlich und mehr, dass es eine Art Qualitätssprung ist. Und Steiner nennt das imaginatives Bewusstsein oder bildhaftes Bewusstsein. Und in der Tat, also selbst meine kleine Erfahrung reicht schon an ganz vielen Beispielen aus dieser Bewusstseinssituation, also wo man wegkommt, die Einzelheiten anzusehen, zu benennen, diesen sprachlichen Zergliederung zu erfahren und eher so Gesamtkontexte in bildhafter Qualität erfassen kann. Mhm. Und so ein größeres Feld fast wie als ein Bild natürlich in sich selber hervorruft, nicht ein Bild wie ein Fernsehbild. Und es ist schon eine Art Innerlichkeit, aber die sich wie eine Einheit eines Bildes darstellt. Und das ist eine andere Qualität, jetzt nicht nur eine Messbarkeit der Worte, sondern ja, wie ein anderer Stoff.
Absolut. Um einer modernen Wissenschaftlichkeit standzuhalten, braucht es natürlich für so etwas eine objektive Evidenz. Und diese objektive Evidenz finden wir nicht in den jeweiligen Bewusstseinszuständen der Leute, weil die können wir ja nicht messen, sondern nur in den Äußerungen von Menschen, das heißt Handlungen oder Sprache. Deswegen sind viele dieser bewusstseinswissenschaftlichen Studien sprachorientiert, weil in der sprachlichen Ausdrucksform, die wir verwenden, zeigt sich, worauf wir uns fokussieren. In der Sprachstruktur, die wir verwenden, wenn sie richtig verstanden wird, zeigt sich, welches Bewusstsein sich hier äußert. Der Vorteil, das mit Sprache zu machen, Geschichten einfach, dass es einer modernen wissenschaftlichen Evidenz standhält und nicht nur behauptet wird.
Ja. Danke. Vielleicht gibt es noch andere, weitere Fragen? Scheint nicht so der Fall zu sein.
Also ich bin total berührt von dem, was heute passiert ist, was ihr erzählt habt. Das fand ich so berührend. Also jeder einzelne Satz hat in mir meine Seele aufjuchzen lassen. Das wollte ich einfach nur mal schnell als Feedback geben. Mm. Das war wirklich wunderbar. Also wo das so hingeht. Also es war, ich bin immer so wunderbar erfreut, wenn ich Wilber und Cohn höre oder lese oder von euch vermittelt bekomme. Es erklärt mir eigentlich immer mein ganzes Leben oder mein Denken, weil man fühlt sich ja schon manchmal mit den Leuten, mit denen man sonst so umgeht, etwas isoliert und kann es nicht erklären, warum man so anders ist. Und ich kriege immer eine Erklärung, warum ich so bin, wie ich bin oder warum ich so denke oder fühle oder gar nicht anders leben kann. Und das war wieder so wundervoll logisch. Das berührt mich alles gerade sehr. Danke.
Nee, ist schön, was du sagst. Und ich glaube, dass darin auch einer der Werte liegt, so etwas zu machen. Aber was wir hier versuchen, ist wirklich auch wissenschaftlich darstellbar zu machen und verständlich zu machen, weil es ist immer das Schicksal von Pionieren, dass sie nicht wirklich verstanden werden. Würden sie wirklich verstanden werden, wären sie keine Pioniere.
Ja. In der Geschichte sind sie sogar dafür verbrannt worden.
Ja, ja, genau.
Ohne so weit jetzt gehen zu wollen. Aber,
oder ans Kreuz genagelt. Ja. Oder
aber dann auch das ernst zu nehmen und zu sagen, es ist eine Verantwortung der Pioniere,
ja,
sich verständlich machen zu wollen.
Ja.
Es ist, man kann nicht darin verharren und dann sozusagen auch einen arroganten Trip draus zu machen, hey, ja, ich bin ja dieser Blablabla-Pionier.
Genau.
Diese Möglichkeit gibt es ja auch, sondern hier wirklich die moralische Verantwortung zu übernehmen, sich verständlich zu machen. Und ein Teil dieses Verständlichmachens ist, das Ganze wirklich auch in einer verständlich nachvollziehbaren Art darstellen zu können. Und hier ist es immer wieder wichtig, auch diese evolutionsgeschichtliche Dimension wirklich auch zu zeigen und in ihrer Realität und ihrer Plausibilität zu zeigen. Und die zweite Dimension, die wir heute im Besonderen ansprechen, ist hier auch zu zeigen, dass es wissenschaftlichen Kriterien standhält, dass es so etwas wie ein höheres Bewusstsein gibt, dass es nicht nur etwas ist, das so wohlmeinende Menschen als Flausen im Kopf haben, sondern dass es hier wirklich auch Argumente gibt, die einem allgemeinen entwickelten wissenschaftlichen Diskurs standhalten, weil wenn uns das gelingt, werden uns auch Leute zuhören, die sonst eher nicht zuhören.
Ja, ja. Das ist genau der Punkt.
Tom?
Ja.
Also ich habe überlegt mir gerade, wie ihr das da messen wollt, und da habe ich jetzt gerade so nachgedacht, manche Sachen sind ja auch eher, dass man das intuitiv wahrnimmt, also dass man da jetzt gar nicht so unbedingt bestimmte Arten der Äußerung hat oder sowas. Und dann habe ich mir gerade so vorgestellt, wie das denn gehen soll zwischen Second Tier und Third Tier und diesen ganzen. Habt ihr da schon konkretere Vorstellungen, wie das funktionieren soll?
Da gibt es eine ganz einfache Antwort drauf. Deine Intuitionen kann niemand messen.
Ja, was soll ich?
Aber es gibt noch eine zweite Antwort drauf. Und verzeih, wenn sie ein bisschen provokant ist.
Ja.
Deine Intuitionen sind auch nichts wert, wenn sie sich nicht irgendwo äußern.
Aha, okay. Oh, das ist ja gut. Danke.
Und die Äußerungen, die sind messbar.
Ja, Tom, die Äußerungen sind messbar, aber ich sehe ja, ob meine Äußerungen, ob sie standhalten gegenüber meinen Intuitionen, also ob ich nicht mehr das Individuum bin, sondern das wirkliche Individuum, das unteilbare Ganze. Und aber wenn sich das ausdrückt in den messbaren Taten, diese Qualität, also wenn der Geist aktiv wird, vom Being zum Becoming, wie will man zeigen, dass eine bestimmte Aktion genau aus diesem Geist heraus erfolgt und nicht irgendwie aus einem falschen Geist, aus irgendwelchen Verlogenheit oder weiß Gott, da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Ich bin sehr, sehr gespannt, das mitzuerleben. Und wenn man das machen könnte, das wäre natürlich fantastisch.
Absolut. Und dieses eine Beispiel, das ich gebracht habe mit diesem jungen Forscher, der diesen Sprachtest entwickelt hat, zeigt ja auch, dass es hier Fallstricke gibt. Mhm. Und dass man hier wirklich auch, und hier spreche ich jetzt wirklich einfach auch als Wissenschaftler, dass man hier methodologisch sehr sauber vorgehen muss, um wirklich einem wissenschaftlichen Kriterium standhalten zu können. Aber es macht halt einen riesen Unterschied, ob ich mir etwas sicher bin, dass es ein höheres Bewusstsein ist, oder ob es demonstrierbar ist, dass es ein höheres Bewusstsein ist. Und dann kann man darüber diskutieren, was sind denn die Kriterien der Demonstrierbarkeit von höherem Bewusstsein? Und ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, kann man hier schon Verhaltenskriterien oder auch Ausdruck von Bewusstsein vermittelt durch Sprache genau studieren, um hier Anhaltspunkte zu finden. Ich meine, Wissenschaftlichkeit heißt ja nicht unbedingt, dass Dinge beweisbar in dem Sinn sind, dass es hier keine andere Interpretation gibt. Wissenschaftliche Beweisbarkeit, gerade in so subtilen Gebieten, wo wir sprechen, ist einfach, dass es eine hohe Plausibilität für etwas gibt. Und für diese hohe Plausibilität gibt es ein ganzes Instrumentarium an Wissenschaftlichkeit, das wir in den letzten 300 Jahren entwickelt haben, das sich immer wieder versucht zu verbessern und feiner zu werden, um hier Irrtümer, die permanent passieren, nicht mehr zu wiederholen. Und das heißt noch lange nicht, dass der Wissenschaftsprozess in sich selber fehlerfrei ist. Da gibt es genauso viele Diskussionen und Probleme und Sackgassen und Entwicklungssprünge. Aber dass es hier eine Entwicklung gibt, genauso wie bei allem anderen, halte ich auch nicht für leugbar.
Und wie geht ihr damit um? Das wird ja immer wieder angeführt, dass ein Objekt, das beobachtet wird, sich anders verhält, als wenn es nicht beobachtet wird, was dann immer so jede Beobachtbarkeit oft auch wieder hinfällig macht. Und seit der Quantenmechanik wissen wir ja auch, dass jedes Ding sowohl Teilchen als auch Welle sein kann und sowohl an dem einen Ort wie auch am nächsten und zwar gleichzeitig, an einem anderen und zwar gleichzeitig. Also das ist ja doch immer wieder, der Beobachter ist ja immer wieder mit drin und das macht ja dann doch wieder so eine scheinbare Objektivität wieder unmöglich. Das ist ja das Paradox an der ganzen Sache. Und meint er nicht, dass das auch unter diesem Aspekt sehr schwierig werden kann?
Ich meine, da kann man jetzt auf verschiedenen Ebenen antworten. Das eine ist, dass ich die voreilige Gleichsetzung von Phänomenen im Quantenbereich mit Phänomenen im Makrobereich nicht unbedingt so leicht machen möchte, weil das einfach wissenschaftlich fragwürdig ist. Einfach zu sagen, weil es in der Quantenphysik so ist, ist es im normalen messbaren Bereich auch so. Und das andere, aber was ich als Hauptargument hier bringen will, offensichtlich, du sprichst ja von der Heisenbergschen Unschärferelation, dass ein Ding abhängig ist vom Beobachter, ob ich es als Teilchen oder als Welle feststelle.
Ja, oder ob ich es überhaupt beobachte. Das hat man ja nun selbst schon in der Schulwissenschaft herausgefunden. Wenn ich ein Ding beobachte, einen Prozess, verhält er sich anders, als wenn ich ihn nicht beobachte.
Absolut. Ja, aber das Argument, was ich hier kurz bringen möchte, und es ist wirklich nur ein wissenschaftliches Argument, ist, interessanterweise, obwohl das in der Teilchenphysik offensichtlich so der Fall ist, ist Teilchenphysik möglich, und zwar als Wissenschaft.
Und auf der Ebene werden diese Beobachtungen gemacht.
Ja, ich meine, dann wird es jetzt sehr komplex, aber einfach zu sehen...
Ja, wir haben ja gerade über Komplexität geredet. Das ist doch spannend.
Ja, nur die Komplexität von Wissenschaftstheorie...
Wir schließen wir mal aus.
Sagen wir, die wäre sehr abendfüllend.
Ja, ich weiß.
Die wäre sehr abendfüllend. Und ich glaube, es bräuchte da wirklich mehr als einen Abend, um wirklich dann diesen ganzen Kriterien nachzugehen. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Diesen Kriterien muss man sich stellen. Aber der Anspruch, hier einfach etwas Darstellbares, also auch objektiv Darstellbares zeigen zu wollen, ist der Ehrgeiz, den wir haben.
Ja, und ich glaube auch wirklich, dass wir... dass wir uns auf dieses Experiment einlassen. Also wie vorher auch die Elke gesagt hatte, Intuition, sie hat Intuition, aber wenn Intuition kann man nicht messen. Wir messen etwas, was in unserer Erfahrung präsent wird, was ein Ausdruck wird. Dann gibt es Experten und die Wissenschaft ist bis zu einem bestimmten Moment gekommen, wie messbar Dinge sein können. Und dann gibt es wiederum die Auswertung des Ganzen. Es gibt garantiert viele, viele Sachen, die daran nur Annahmen dann auch letzten Endes sind. Aber allein, dass man sagt, wir gehen mal mit unserer Erfahrung in diesen Prozess rein, dass hier was gemessen wird und gucken von dort weiter und auch dieser Zusammenhang zwischen, dass hier eine Bewusstseinsentwicklung ist und eine wissenschaftliche Betrachtung des Ganzen. Hm. Allein, wenn man sagen, okay, da sind garantiert nur begrenzt die Auswertung, dass man auch nicht sagen kann, das ist jetzt genau so. Aber wo könnte das dann hinführen und was wird daraus vielleicht möglich für mögliche Entwicklungsprozesse, die man dann gestalten kann?
Vielleicht auch... um das Verständnis zu erleichtern, was wir hier messen, glaube ich, hilft sehr Ken Wilbers Quadrantenmodell. Mhm. Weil Ken Wilbers Quadrantenmodell, also mit den individuell Innenquadranten, mit den individuell Außen, mit den Kollektiv Innen und Kollektiv Außen, also mit diesen vier Quadranten, eine der Grundaussagen des Quadrantenmodells ist, dass es kein Phänomen gibt, das nicht in allen vier Quadranten der Fall ist. Das heißt, wenn etwas oben links, also im inneren individuellen Bereich, real ist, dann ändert sich etwas im oben rechten Bereich. Und messen, von was wir sprechen, ist natürlich nur im oben rechten Bereich möglich. Dieser linke Bereich, das ist die Intuition, von der wir gesprochen haben, die innere Wahrnehmung, die Erkenntnis, die nicht weniger real ist, die im Gegenteil sogar der Kern der spirituellen Erfahrung ist und der Kern der spirituellen intersubjektiven Erfahrung ist, wenn man jetzt im Quadrantenmodell bleibt, natürlich der untere linke Quadrante, also der Wir-Quadrant, wo im Wir-Bereich, im inneren Wir-Bereich real etwas einen Qualitätssprung macht. Wir auf eine andere Art zusammen sehen, als wir es vorher waren. Das kann ich nicht messen. Aber es passiert in den linken Quadranten nichts, ohne dass etwas in den rechten Quadranten, nämlich dass wir anders miteinander umgehen. Das ist der rechte untere Quadrant. Dass die Art und Weise, wie wir interagieren, die Art und Weise, wie wir zum Beispiel hier am Telefon sprechen, dass sich hier im Äußeren etwas verändert, wenn wir innen anders zusammen sind. Dass wir uns zum Beispiel nicht permanent ins Wort fallen, sondern einander zuhören, das ist messbar. Da braucht man nur zuhören, Sprache verstehen und schauen, aha, da gibt es eine Sprachform, wo Leute permanent sich in den Sätzen unterbrechen, und da gibt es eine Sprachform, wo die Leute sich ausreden lassen und dann noch dazu eingehen auf das, was der vorher gesagt hat. Das ist ganz äußerlich, da braucht man nur schauen, was sich im Äußeren verändert. Aber es ist ein Ausdruck eines inneren Prozesses, der sich im Wir-Quadranten des Anderszusammenseins real ereignet hat. Und das ist das Schöne am Quadrantenmodell, dass man hier zeigen kann, messen kann man natürlich nur die äußeren Quadranten, dort wo Wissenschaft, Naturwissenschaft wirklich ran kann. Die kann nicht in unsere Innenseite. Aber in unseren Äußerungen, unsere Äußerungen sind Äußerungen von etwas, das im Innern beheimatet ist.
Vielen Dank. Wir haben noch ein paar Minuten. Wir könnten jetzt noch einen Sprecher vielleicht hier hören oder Sprecherin. Und dann müssen wir zum Ende kommen.
Ich möchte einfach nur mal sagen, herzlichen Dank, und es ist jedes Mal wieder toll, einfach nur zuzuhören.
Schön.
Danke.
Mitzuschwimmen sozusagen. Obwohl das sehr hochgegriffen ist von mir aus jetzt. Da kommt lieber wieder auf die Intuition zurück. Die Dame hat mir sehr aus dem Herzen gesprochen. Und deine Antwort war auch super. Danke.
Gerne.
Also ich würde auch gerne noch zum Schluss noch einmal sagen, dass ich heute sehr, also wirklich von jedem Wort, was du vorhin, Tom, gesagt hast, sehr wirklich berührt war. Und auch oft merke, ich höre oft nur zu, ich sage auch öfter mal was, aber höre oft nur zu und merke, dass das so bestärkend ist für das, ja, wie ich das wieder im Alltag umsetzen kann. Also wirklich ganz herzlichen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Wow.
Danke dir.
Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Wir freuen uns natürlich sehr, wenn diese Gespräche auch so eine Wirkung haben, und wir werden das auch weiterführen. Und wie sich es auch heute gezeigt hat, scheint dieses Thema ja wirklich sehr auf sehr großes Interesse zu stoßen. Mhm. Und wir gehen hier auch weiter und entwickeln dieses Projekt auch weiter in unserer internationalen Organisation mit unseren Freunden in Amerika. Speziell natürlich mit Andrew Kuhn als den Gründer von Enlighten Next, aber eben auch hier in Europa mit unseren Freunden aus England, Amsterdam, Kopenhagen. Auch eine sehr, sehr interessante Sache, einfach nur noch ein Wort dazu hier, dass wir auch aus so vielen verschiedenen Kulturen in Enlighten Next zusammenkommen und da eben auch erfahren, wie unterschiedlich wir über Sachen nachdenken und gleichzeitig aber den Fokus auf eine Entwicklung haben, auf diese Bewusstseinsentwicklung. Und was da dann alles herauskommt, wenn wir das dann nochmal in der Tiefe wissenschaftlich untersuchen, ist sehr, sehr spannend. Also vielen, vielen Dank, Tom, heute ganz speziell an dich als mein Gast. Und euch allen fürs Zuhören und für eure sehr, sehr spannenden Beiträge und Fragen. Und wir freuen uns sehr auf nächste Woche.
Einen schönen guten Abend.
Danke. Danke. Ja, euch auch.
Tschüss.
Tschüss.
Danke.